온다.
비 온다.
비 온다.
비 온다.
비 온다.
비 온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und mal wieder willkommen zum Onda-Info 325. Wir haben uns jetzt doch mal getraut, eine Einschätzung zur aktuellen Lage in Venezuela abzugeben. Dazu haben wir mit unserer Mitarbeiterin Claudia gesprochen und ein paar Infos gesammelt. Gar nicht so einfach, denn das Land ist auch ein Jahr nach dem Tod von Hugo Chavez extrem polarisiert. Der Karneval ist endlich vorbei, aber nicht für uns. Wir haben einen schicken Beitrag aus der Karnevalshochburg Rio de Janeiro, genauer gesagt aus der Favela Mangueira, die inzwischen von der Räumung bedroht ist. Und last but not least erzählen wir euch noch was vom internationalen Dokumentarfilmfestival Globale. 2003 in Berlin gegründet, gibt es die Globale inzwischen auch in Brasilien, Uruguay und Kolumbien. Jedes Jahr zeigt das Festival globalisierungskritische Filme aus der ganzen Welt. Wir erzählen, wie die Globale nach Lateinamerika gekommen ist. Und nun viel Spaß und so beim Zuhören.
De compromiso de este pueblo de Venezuela con las reivindicaciones, con la paz, con la justicia. Hoy, este pueblo, sin medios de comunicación, sin los recursos del Estado para movilizar, ha dado una muestra contundente de compromiso, de justicia, y hoy las calles de Caracas están desbordadas. Hoy el pueblo de Venezuela motivó nuevamente a los estudiantes, y aquí estamos, asumiendo la cara.
Genau ein Jahr nach dem Tod von Hugo Chavez ist Venezuela tief gespalten, in Anhänger der Regierung und ihre Gegner. Seit dem 12. Februar kommt es in Venezuela fast täglich zu großen Demonstrationen, Straßenblockaden und Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten. Bisher sollen 19 Menschen gestorben sein, Oppositionelle, aber auch Anhänger der Regierung und Unbeteiligte. Der sozialistische Präsident Maduro spricht von einem faschistischen Putsch, Oppositionelle sehen einen Bürgerkrieg. Auf der Straße sind Studentinnen und Studenten, aber auch Angehörige verschiedener, meist rechter Oppositionsgruppen. Sie prangern die Knappheit von Grundnahrungsmitteln an, die Unsicherheit, Korruption und Inflation.
Y los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes, basta a que este país no nos ofrezca las oportunidades, basta que el estudiante no tenga que salir a la calle, no encontrar trabajo y tener que pensar en irse de Venezuela.
Die Regierung macht ihrerseits die als faschistisch deklarierte Opposition, die regierungskritische Presse oder gleich die USA für die Proteste verantwortlich.
Venezuela in este momento, así lo digo y lo denuncio, es víctima de una banda de grupos fascistas violentos que agreden la sociedad, que agreden el Estado.
Es ist schwer, sich in dem gespaltenen Land eine unabhängige Meinung zu bilden. Wir haben es trotzdem versucht und dazu mit unserer Mitarbeiterin Claudia gesprochen, die aus Venezuela kommt.
Am Anfang, also am 12. Februar, waren es Studenten. Diese Studenten haben demonstriert und irgendwann kam es zu Ausschreitungen und kamen die ersten zwei Toten im Leben. Danach, durch den Tod von diesen Menschen, haben viele Leute sich noch dazu getan zu den Protesten, die meiner Meinung nach eher Mittelschichtmenschen sind. Ja, und dann gab es meiner Meinung nach auch andere Leute, die sagen, die sind Studenten, aber komischerweise sind alle über 30 Jahre alt und in Venezuela ist nicht die Durchschnitt Alter für einen Student. Aber überwiegend kommt das von der Mittelschicht, die Demonstranten.
Als Auslöser für die Proteste sieht Claudia zum einen Maßnahmen der Regierung, die Devisenausfuhr einzuschränken. Zudem hat es kurz vor dem 12. Februar eine Razzia in der Provinz Táchira an der Grenze zu Kolumbien gegeben, bei der große Mengen an Basismitteln wie Milch, Zucker und Klopapier gefunden wurden, die offensichtlich ihren Weg nicht in venezolanische Supermärkte, sondern auf den Schwarzmarkt in Kolumbien finden sollen. Der Mangel an diesen und anderen Lebensmitteln ist einer der Hauptgründe für die Proteste. Dazu kommen Forderungen nach besserer Lebensqualität, Gerechtigkeit und weniger Korruption.
Lo mataron, lo mataron.
Es el momento cuando cae mortalmente herido con un disparo en la cabeza al estudiante Basil Alejandro da Costa, de 24 años, en pleno centro de Caracas. El joven participaba en la protesta contra Maduro cuando al parecer fue emboscado por grupos oficialistas que salieron armados a disolver las manifestaciones.
Schon bei der ersten großen Studentendemonstration am 12. Februar wurden zwei Menschen erschossen, ein Oppositioneller und ein Chavist.
Die Menschen, die das gemacht haben von der Sevin, sind gerade festgenommen worden. Es gibt Gerüchte, dass das vielleicht infiltrierte Leute innerhalb der Sevin sind, die seit von der Opposition auf der Straße geschickt worden, weil was wir beobachten ist, dass es eine permanente Provokation gibt, um zu gucken, wie weit die Regierungen an der Grenzen kommen. Und Toten werden von der Opposition gerade gebraucht. Und das sind die Gerüchte. Die Opposition sagt natürlich nein, das ist halt die Repression der Regierung.
Obwohl diese Agenten des Inlandsgeheimdienstes Sevin später festgenommen wurden, haben die Proteste daraufhin also erst richtig an Fahrt aufgenommen. Die Proteste finden vor allem in der Hauptstadt Caracas, aber auch in den Provinzen Táchira und Mérida statt. Vor allem die Mittelschicht geht auf die Straße, angeführt von der Opposition, die nun erneut ihre Chance zu sehen scheint, den blassen Chávez-Nachfolger Maduro zu schwächen.
Lo denuncio, están participando mercenarios y contratistas extranjeros traídos de otros países para llenar de violencia.
Maduro selbst scheint außer theatralischer Rhetorik nicht viel anzubieten zu haben, außer einer Friedenskonferenz, an der die Opposition aber nicht teilnehmen will.
Nach dieser Welle der Protesten, in dem darum ging es gegen Unsicherheit in dem Land, gegen Mangel am Essen und pro mehr Meinungsfreiheit, hat sich das Ganze umgewandelt in wir gehen nicht aus der Straße, bis die Regierung weg ist. Und das ist der größte Forderung jetzt. Sagen wir mal, die Hälfte des Landes gehört der Opposition, haben auch die letzten Wahlen gezeigt, die Präsidentschaftswahlen letztes Jahr. Die sind der Meinung, das ist keine Demokratie, weil die werden nicht repräsentiert von der Regierung. Und deshalb ist jetzt nach der zugespitzten Lage in den letzten Wochen der Hauptanliegen von einer Gruppe der Opposition, man muss nicht sagen alle, aber eine Gruppe der Opposition sagt, wir müssen auf der Straße bleiben, wir müssen weiter das Land so unter Druck setzen, damit der Regierung entweder kündigt oder wer weiß, was noch passieren kann.
Wer ist denn eigentlich die Opposition? Der größte Teil ist friedlich, sagt Claudia. Es sind oft Frauen aus der Mittelschicht, die fordern, dass die Regierung endlich weggeht. Es gibt aber auch gewaltbereitere Demonstranten, die sich Straßenschlachten liefern und Barrikaden bauen. Die Opposition steht rechts von Maduro, ist insgesamt aber gespalten. Der gemäßigte Oppositionsführer Capriles hat offensichtlich an Unterstützung verloren. Radikalere Kräfte scheinen nun das Sagen zu haben, wie der inzwischen inhaftierte Leopoldo López und Maria Machado, die beide schon am Putschversuch 2002 gegen Chávez beteiligt waren. Und auch diesmal nehmen die USA wieder Einfluss auf die Ereignisse in Venezuela. Als López festgenommen wurde, forderten die USA sofort seine Freilassung.
Es gibt klare Hinweise, dass die Opposition viel Geld bekommt als Unterstützung durch NGOs, die zum Beispiel Anführerstudenten von der Opposition mit Friedenspreisen in Höhe von einige Tausende von Euro bekommen. Und in solcher Art und Weise floss eine Unmenge an Geld an die Opposition aus den USA direkt.
Auch die Partei von López und Machado, Primero Justicia, soll Gelder aus den USA erhalten haben, unter anderem von USAID. Mehr Einfluss auf die Proteste haben aber die Desinformation und Verunsicherung der Bevölkerung, zum Beispiel über die sozialen Medien.
Sofort, als die Studentenprotesten begonnen haben, waren Meldungen auf Facebook zu sehen, die mit Bildern, die man nur Bilder von irgendwelchen Polizisten, die Menschen verprügeln, wobei niemand, du kriegst ein Foto, es gibt keine Hinweise, wo das stattgefunden hat, wann oder wieso und weshalb, sondern es werden nur so Informations geschleudert, um die Leute zu verunsichern, habe ich den Eindruck.
Mittelklasse-Proteste in Mittelklasse-Gebieten, für Mittelklasse-Themen von Mittelklasse-Leuten durchgeführt, sind für das chavistische Machtsystem keine Herausforderung. So drückt es der Blogger Francisco Toro aus. Zwar ist nicht die gesamte Opposition auf den Straßen, dennoch gingen auch am ersten Todestag von Hugo Chavez die Demonstrationen in Venezuela weiter. Und die Gerüchteküche kocht.
Vor allem im Táchira, wie gesagt, ist die Situation sehr angespannt. Und die Oppositionsleute haben auf den Medien nicht aufgehört, die Situation anzuheißen. Jetzt sind die Gerüchte, dass die Situation sich wieder zuspitzen wird, dass der Dialogversuch der Regierung und die Leute von der Opposition, die gerade einen Dialog mit der Regierung führen, dass das überhaupt kein Weg für die andere Seite der Opposition ist. Und es gibt Gerüchte, dass die ganze Sache bis zum 12. März ein Ende haben soll, was immer das auch sei.
But it's not only the middle classes up in arms.
This is a working class neighborhood and should be a natural support base for the socialist government. But the people here say that they're fed up, they're turning against President Maduro and joining the opposition.
Residencia!
Otra vez mi barrio servirá como escenario, sacando los efectos secundarios, mostrando que en el cura puede ser confesionario. Ni dos ni tres campanas sonarán un campanario. Tan grande es la pobreza, la discriminación sobre los hombros y nos pesa. Muchos de los hermanos ahora están en delincuencia por la indiferencia, la falta de trabajo. Estaremos en la esquina haciendo nuestro relajo.
Über 100 Kinder in einer riesigen Halle dazu zu bringen, die Hüften zu schwingen, mit dem Po zu wackeln, die Beine blitzschnell vor und zurück zu bewegen und dabei noch laut zu singen, ist gar nicht so einfach. Rachel Mesquita ist Choreografin und leitet die Kinderabteilung in der Samba-Schule Mangueira in Rio de Janeiro. Sie erfindet die Figuren und den genauen Bewegungsablauf, den die Kinder tanzen.
Tem enredo, tem história. Dentro da história.
Jede Parade erzählt eine Geschichte. Das war der Tanz der indigenen Bevölkerung, der Ureinwohner Brasiliens. Einige Bewegungen stammen aus ihren traditionellen Tänzen. Das Wichtigste ist, dass der Samba voller Freude und richtig laut gesungen wird. Denn Samba ist das kulturelle Markenzeichen von Brasilien.
Filho desse chão, não é para fazer a coreografia, não. Só quero samba. Sou raça.
Die Parade der 12 besten Samba-Schulen ist der Höhepunkt des Karnevals in Rio. Dafür komponiert jede Schule jedes Jahr ein neues Lied, den Enredo. Die Kostüme, der Tanz und die kunstvoll gestalteten Umzugswagen passen zur Musik. Das Lied der Samba-Schule Mangueira handelt vom brasilianischen Volk, das aus der Vermischung von europäischen Einwanderern, indigenen Ureinwohnern und Sklaven aus Afrika entstanden ist.
Eu posso dizer que o samba é uma dança que tem uma forte influência.
Samba ist sehr stark von afrikanischen Tänzen beeinflusst, aber auch portugiesische Tänze haben ihre Spuren hinterlassen. Samba ist voller Energie, Samba ist wie unser Herzschlag. Beim Samba-Tanzen können wir Brasilianer zeigen, wie wir sind, fröhlich, entschlossen und ganz verschieden. Im Samba leidet und liebt man.
O samba sofre, mas ele não morre.
Der Samba-Rhythmus geht so.
Bum bum parti com bum pro curundum. Bum bum pro curundum. Parti com bum. Parti com bum. Esse é o samba, né?
Auch David, Mariana und ihr Co-Trainer Antonio in der Mangueira sind begeisterte Samba-Tänzer.
Ich tanze seit 4 Jahren Samba. Ich bin 8 Jahre alt. Samba macht mir total Spaß. Ich tanze sehr gerne. Beim Samba bewegt man die Füße ganz schnell, so ähnlich wie wenn man ein Insekt auf dem Boden zertreten möchte. Eine Kakerlake zum Beispiel.
O Samba já faz parte da nossa cultura.
Samba ist Teil unserer Kultur. Jeden Tag hören wir ihn im Radio und das ganze Jahr über wird Samba getanzt. Aber während des Karnevals ist er natürlich viel präsenter. Die Leute hören ihn öfter und üben für die Parade.
Mais vezes o samba e treina mais vezes.
Olha, eu me chamo Mariana.
Ich heiße Mariana, bin 13 Jahre alt und tanze schon seit 9 Jahren Samba in der Mangueira-Schule. Ich liebe unsere Schule, meine Lehrerin und alle, die hier sind.
Tá no meu coração, Mangueira tá no meu coração.
Die Parade der Samba-Schulen findet Sonntag und Montagnacht im Sambódromo statt. Das Stadion ist 700 Meter lang und bietet Platz für fast 100.000 Zuschauer. Jede Schule hat 80 Minuten Zeit, ihr Thema dem Publikum zu präsentieren und die Jury davon zu überzeugen, dass sie die Besten sind. Denn der Karneval in Rio ist ein richtiger Wettbewerb.
A escola ela tem de 5 a 8 carros no desfile.
Eine Schule hat zwischen 5 und 8 Umzugswagen. Jeder steht für einen besonderen Aspekt von der Geschichte, die im Lied erzählt wird. Bei jeder Schule tanzen etwa 4000 Menschen mit, die nach und nach ins Sambódromo einziehen. Es darf keine Pause geben, sonst verliert die Schule wichtige Bewertungspunkte. Es gibt 10 Kategorien und jeweils 4 Jurymitglieder, die Noten von 1 bis 10 vergeben. Bewertet werden die Musik, die Kostüme, die Trommlergruppe, der Tanz, wie tanzt zum Beispiel die Fahnenträgerin an der Spitze, wie gut passt alles zusammen und natürlich die Wagen. Das Gesamtergebnis der Einzelnoten entscheidet darüber, welche Schule den Karneval gewinnt.
Erklärt Luana Ferreira den Ablauf. Sie arbeitet in der Samba-Stadt von Rio de Janeiro. Dort befinden sich die Werkstätten der 12 besten Samba-Schulen der Stadt, die man mit der ersten Liga im Fußball vergleichen kann. Monatelang basteln sie hier an ihren Umzugswagen und nähen Kostüme, die mit bunten Perlen, Pailletten und Federn kunstvoll bestickt werden.
Die Karnevalskostüme haben verschiedene Preise. Sie kosten umgerechnet zwischen 30 und 1000 Euro. Es kommt ganz darauf an, was man will. Will man einfach nur in der Menge mittanzen, dann kostet das nicht so viel. Aber wer auf den Wagen möchte, der muss schon einiges dafür ausgeben. Dort tanzen dann normalerweise auch bekannte Persönlichkeiten, zum Beispiel Schauspieler oder Künstler. Die meisten der Tänzer der Show und die Trommlergruppe kommen aber aus dem Viertel, wo auch die Samba-Schule ist.
Die meisten Tänzer und Musiker kommen aus armen Gegenden von Rio de Janeiro, den Favelas. Auch Mangueira, die Samba-Schule, die ich besucht habe, ist nach dem Viertel benannt, in dem sie liegt. Dort sind viele Menschen arbeitslos und haben keine Krankenversicherung. Die Familien leben oft dicht gedrängt in kleinen, bescheidenen Steinbaracken. Doch die Menschen haben die Musik. Den Samba, der sie verbindet und einmal im Jahr beim Karneval zum Star werden lässt.
Der Karneval verbindet arme und reiche Menschen. Die Leute aus dem armen Viertel müssen für die Kostüme oft nichts bezahlen und nehmen sie am Tag der Parade im Bus mit zum Sambódromo. Dort teilen sie sich dann eine Umkleidekabine mit Schauspielern, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen und die auf dem Wagen stehen. Beim Samba-Tanzen sind für einige Stunden alle Menschen gleich. Alle feiern das gleiche Fest.
Globale 2013. Del 4 al 20 de septiembre, nacido en Berlín y en su quinta edición en Uruguay, Festival de Cine Documental, Social y Político, Globale. Ya no vivimos para ser felices, sino para...
Un
festival que se llevará a cabo en varios espacios: Facultades de Bellas Artes, Psicología y Humanidades, Teatro La Sala, Café La Diaria, Cooperativa Covitea, Biblioteca Biblio Barrio, Ecotiendas, Casa Bertolt Brecht. Por más información, www.festivalglobale.org. Globale 2013. Pensar la realidad, resistir, crear alternativas.
Die Globale ist ein internationales Dokumentarfilmfestival. Gegründet wurde die Globale 2003 in Berlin. Jedes Jahr gibt es ein riesiges Programm zu globalisierungskritischen Themen aus der ganzen Welt. Global. Zwischen und nach den Filmen finden Foren, Debatten, Gespräche zwischen Publikum, Regisseuren und Protagonistinnen der Filme statt. Inzwischen gibt es die Globale auch in anderen Städten Deutschlands und in mehreren Ländern Lateinamerikas. Zurzeit in Brasilien, Uruguay und Kolumbien. Pablo Pasiuk erzählt, wie die Globale nach Lateinamerika kam.
Bueno, desde el 2008 hasta el 2012 colaboré con Globale aquí en Berlin.
Zwischen 2008 und 2012 habe ich bei der Globale Berlin mitgemacht. Nach meiner ersten Globale im Jahr 2009 reiste ich nach Uruguay. Ich wollte gern irgendein Projekt mitbringen. Also brachte ich die Idee der Globale mit, gemeinsam mit einem Freund, der auch in Berlin lebt.
Die Globale ist keine eingetragene Marke, sondern eine Idee, die sich weiterträgt. So das Konzept und die Idee, möglichst viele Globalen zu schaffen. Pablo berichtet uns.
A veces encuentran personas que de otra forma tampoco se encontrarían. Es decir, funcionan también como un punto de encuentro.
Manchmal treffen so Menschen zusammen, die sich sonst nie getroffen hätten. Das sind besondere Momente. Nach einem Film hier in Berlin gründete sich so die Globale Bogotá. Denn da war gerade der Regisseur, der in Bogotá wohnt, eine, die wir eingeladen hatten, und drei Frauen aus Berlin, die es toll fanden, sowas zu organisieren. Das gleiche passierte in Montevideo mit der Gruppe aus Brasilien. Besser gesagt, die Globale Rio de Janeiro gründete sich, weil die Filmemacher ihre Filme vorstellen wollten. Wir nehmen das mal mit auf die Liste, was Globalisierung auch bedeutet.
Milena González war bei der Gründung der Globale Bogotá in Berlin dabei.
Yo soy Milena González. Hago parte del equipo de la Globale Bogotá desde que iniciamos.
Ich bin Milena González. 2010 haben wir während der Globale in Berlin die Idee einer Globale in Bogotá entwickelt. Ich bin Teil von dem feministischen Kollektiv GLEFAS, das in verschiedenen Ländern Lateinamerikas arbeitet. Es war uns wichtig, durch Dokumentationen Kritik zu üben. Und da die Globale diese Möglichkeiten bietet, haben wir uns daran beteiligt.
Sandra Pedrovic ist Mitbegründerin der Globale Montevideo. Sie berichtet.
Vamos eligiendo a cada año los ejes temáticos, hacemos un llamado.
Wir bestimmen jedes Jahr ein neues Thema und machen eine Ausschreibung, in der wir dazu aufrufen, uns Dokumentarfilme zu schicken. Und wir suchen selber nach Filmen, die für das Festival in Frage kommen. Im Laufe der Jahre gingen wir mit den Filmvorführungen des Festivals an Orte außerhalb des Zentrums, in soziale Zentren, Gewerkschaftsräume, Kooperativen für günstigen Wohnraum, in freie Bibliotheken. Wir haben die Orte des Festivals gewechselt und sind dorthin gegangen, wo die Leute sind, in die Vororte und Wohnviertel, in die Barrios.
Zu jedem Film werden in der Regel die Regisseure ein oder mehrere Protagonistinnen des Films oder einfach Personen, die mit dem jeweiligen Thema vertraut sind, eingeladen. So entstehen nach den Filmvorführungen Debatten, Gespräche, Diskussionen. Und Menschen fangen an, sich darüber zu vernetzen. Das Konzept, das sich die Idee weiterträgt, funktioniert wie ein Schneeball. Viele Globalen entstehen in unterschiedlichen Kontexten. Das Medium Dokumentarfilm bleibt. Was ist die Besonderheit des Dokumentarfilms?
El contacto directo va más por el lado de Los espacios de discusión después de las películas.
Es gibt einen direkten Kontakt mit den Protagonisten, vor allem in den Diskussionen nach den Filmen. Daher sind es auch Protagonisten und keine Schauspieler.
No son actores, aquí son protagonistas.
El documental pensamos que es muy importante porque acá vamos a tocar el tema de la desinformación.
Dokumentationen sind ein wichtiges Format gegen die Desinformation der Medien. Nur so bekommen wir die Stimmen derjenigen, die keine Stimme haben. Nur so bekommen wir die Stimmen der Protagonisten der Kämpfe. Nur so bekommen wir die Stimmen derjenigen, die unter den Konsequenzen dieses Systems leiden. Der Dokumentarfilm ermöglicht es also, ganz direkt die Realität dieser Konflikte zu zeigen.
Permite como tener muy directamente la imagen de esa realidad y de esa problemática.
En general, un documental permite más o menos rápidamente, con pocos medios, que casi cualquier persona.
Ein Dokumentarfilm ermöglicht es quasi jeder Person, auch mit wenigen Mitteln, auf eine Situation aufmerksam zu machen, Kritik zu formulieren oder auch nur ein Interview zu führen. Es gibt viele Arten des Dokumentarfilms. In der Regel braucht es so viel weniger Mittel als ein Spielfilm und man redet direkt mit den Menschen, die total in einen der Konflikte oder Situationen involviert sind, die der Film behandelt. Es handelt sich um einen direkten Kontakt durch die Kamera hindurch.
Welche Themen behandelt ihr? Welche Themen sind gerade wichtig? Dies fragten wir die Globale.
Principales temáticas. Consecuencias del actual modelo energético y extractivo. Procesos colectivos, autogestión y autonomías. Impactos de la globalización capitalista.
Pero tenemos problemas medioambientales, extractivismo dentro de ellos.
Umweltprobleme, vor allem im Bergbau, alles was mit Umweltgiften, Bergbauprojekten, Fracking im Erdgasabbau und so zu tun hat, denn das ist ein sehr ernstes Thema für unser Land und für ganz Lateinamerika. Wir haben auch Filme über den Widerstand der indigenen Völker oder der Bauern, die unter solchen Projekten leiden, in Ecuador, in Peru, Brasilien, in vielen Ländern. Wir haben auch Filme über alternative Medien, über Gender. Im letzten Jahr hatten wir eine Reihe zu Anti-Knast-Filmen. Es ist überall eine ähnliche Situation. Wir haben auch Filme über das Bildungssystem gezeigt, über den Widerstand der Schülerinnen und Studierenden in Chile. Und wir versuchen immer, die Thematik der Globale auf unser Leben hier zu übertragen.
Milena González erzählt, welche Themen sie dieses Jahr ausgewählt haben.
Acabamos de abrir convocatoria. Nosotras siempre hemos mantenido una propuesta del festival en el que abrimos tres o cuatro temáticas.
Ja, wir haben gerade die Ausschreibung eröffnet. Bisher gab es immer drei bis vier Themen zur Auswahl. Dieses Jahr haben wir erstmals nur ein Thema, soziale Proteste. Wir denken, dass es zurzeit eine ganze Reihe sozialer Proteste gibt, die auf eine Weise die sozialen Politiken auszeichnen. Es erscheint uns wichtig, genau diese sichtbar werden zu lassen. Nicht nur in Kolumbien oder Lateinamerika, wir denken an alle sozialen Proteste, die es gibt. Bauernbewegungen, Studentenproteste, Reflexionen über Europa, beziehungsweise in Spanien die feministische Bewegung zum Thema Abtreibung, die Bewegung der Unterdrückten in den verschiedensten Ländern. Wir möchten im nächsten Festival die verschiedenen Proteste und Aktionen zusammenführen, die sich weltweit gerade entwickeln.
Que están desarrollando los diferentes movimientos sociales, ¿no?
Globale 2013. Del 4 al 20 de septiembre se realizará por quinta vez el Festival de Cine Documental, Social, Político, Global. Documentales, panelistas, invitados.
Die Globale Bogotá findet im September 2014 statt. Bis zum 15. Mai können Dokumentarfilme aller Art zum Thema soziale Proteste eingereicht werden. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Webseite globalebogotá.wordpress.com.
Contradictorio de la ciudad y realidad social del departamento de Maldonado. Globale 2013. Pensar la realidad, resistir, crear alternativas.
diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.